Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Landtagswahl in Hessen vor 2 Jahren mit dem Sieg der CDU bleibt gültig. Das Wahlprüfungsgericht des Landes hat heute sein Prüfverfahren eingestellt. Das Bundesverfassungsgericht hatte für eine Annullierung hohe Maßstäbe gesetzt. Einige Wahlprüfer in Hessen hatten es als sittenwidrig eingestuft, dass die CDU ihren Wahlkampf zum Teil mit Schwarzgeld bezahlt hatte. Das reiche nach der neuen Rechtsprechung nicht für eine Aufhebung der Wahl aus, sagte der Vorsitzende des Wahlprüfungsgerichts Heitsch. Ministerpräsident Koch reagierte erleichtert. SPD und Grüne zeigten sich enttäuscht.
Das war heute vermutlich seine letzte Amtshandlung als Vorsitzender des Hessischen Wahlprüfungsgerichtes. Bernhard Heitsch musste nach gut 5-stündiger interner Beratung begründen, warum das Verfahren nun eingestellt wird. Und warum dieser Beschluss des 5-köpfigen Gremiums aus 2 Berufsrichtern und 3 Landtagsabgeordneten zwar kein Urteil ist, einem solchen aber in der Konsequenz gleichkommt.
Wenn wir das Verfahren einstellen, und das ist ja unser letzter Satz in der Entscheidung, dann sagen wir, die Wahl ist gültig.
Den Grund für diesen Schlussstrich in Sachen Wahlprüfung hat vor 2 Wochen Karlsruhe geliefert. Die Verwendung von Schwarzgeld im hessischen Landtagswahlkampf 99 ist demnach keine sittenwidrige Handlung, die eine ganze Wahl ungültig machen kann. Für den hessischen Ministerpräsidenten ist damit die CDU-Affäre inhaltlich erledigt. Er blickte bereits staatsmännisch nach vorne.
Ich lebe mit den Wechselbädern des hochgelobt und tiefgetreten. Das hat an meiner inneren Haltung nichts geändert. Ich bin Ministerpräsident von Hessen. Ich will es in 2 Jahren wieder werden. Ich will die CDU zu einer stabilen und erfolgreichen Regierungspartei in diesem Land machen. Und nichts anderes.
Die Opposition im Hessischen Landtag zeigte sich schockiert, hatte sie doch auf eine mündliche Verhandlung gehofft.
Dieses Urteil ist aus meiner Sicht eine Kapitulation vor dem Rechtsempfinden, eine Kapitulation vor dem Rechtsstaat.
Ob gegen die Einstellung des Verfahrens nun vergleichbar einem Urteil vor dem Staatsgerichtshof Einspruch möglich ist, dazu wollte sich Hessens oberster Richter heute noch nicht äußern.
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen breitet sich die Maul- und Klauenseuche in Großbritannien weiter aus. Im Norden wurde heute der 6. Fall bestätigt. Verdachtsfälle werden aus dem ganzen Land gemeldet. Bei der Suche nach der Infektionsquelle sind die Behörden möglicherweise weitergekommen. Zur Eindämmung der Seuche wurden unterdessen weite Landstriche zu Sperrgebieten erklärt und Viehtransporte und Viehmärkte verboten.
Ist auf dieser Farm in Northumberland die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen? Das jedenfalls ist im Augenblick die herrschende Theorie. Hier sind zahlreiche Schweine erkrankt und das schon vor einiger Zeit. Wir haben den Fall in Northumberland bestätigt. Es sieht so aus, dass die Krankheit dort bereits seit 14 Tagen ist. Wir vermuten hier die Quelle. Es gibt eine Verbindung zwischen dieser Farm und dem 500 Kilometer entfernt liegenden Schlachthof in Essex, wo die Seuche zuerst entdeckt wurde. Die Schweine wurden dorthin zum Schlachten gebracht. Alle Bauernhöfe, die hier in den letzten 14 Tagen haben schlachten lassen, gelten als potenzielle Auslöser der Seuche. Deshalb haben die Veterinäre damit begonnen, den Viehbestand von 600 Farmen in ganz Großbritannien zu überprüfen. Auf 6 Bauernhöfen ist die Seuche bisher bestätigt worden. Das ist der schlimmste Albtraum für die Landwirtschaft. Die Maul- und Klauenseuche ist eine schreckliche Seuche, die sich schnell verbreitet und irreparablen Schaden anrichtet. Viele Viehmärkte waren heute leer und werden es auch erst einmal bleiben. Denn die Regierung hat heute Nachmittag jeden Transport von Schweinen, Schafen und Rindern für eine Woche verboten, um die Verbreitung der Seuche zu stoppen und sie auf den betroffenen Farmen zu isolieren. Die Regierung hat heute radikale Schritte zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche ergriffen. Offenbar hat sie ihre Lektion aus der BSE-Krise gelernt. Trotzdem ist noch völlig offen, ob sie die Seuche eindämmen kann oder sie sich in eine Epidemie ausweitet.
Wegen der schnellen Ausbreitung der Seuche in Großbritannien wächst auch in Deutschland die Angst. Bisher gibt es aber keine Hinweise auf eine Erkrankung. In mehreren Bundesländern stehen zahlreiche Betriebe, die in den letzten Wochen Tiere importiert hatten, unter Beobachtung. Außerdem wurden für den Fall einer Ansteckung Krisenpläne vorbereitet.
Dieser Stall in Neuenhofe bei Magdeburg mit 320 Schweinen wurde heute unter Quarantäne gestellt. Besondere Beobachtung, wie in ganz Deutschland, bis Blutproben Aufklärung darüber bringen, ob in die Ställe Viren der Maul- und Klauenseuche eingeschleppt wurden. Nach BSE droht den deutschen Bauern ein weiterer Rückschlag.
Klauentiere werden befallen, für den Menschen ungefährlich. Enormer wirtschaftlicher Schaden für die landwirtschaftlichen Betriebe. unfassbar, unglaublich, was da auf uns zukommen könnte im Falle eines Falles.
Die Maul- und Klauenseuche ist eine hoch ansteckende Virusinfektion. Sie ist für Menschen ungefährlich, befällt aber alle Klauentiere, also auch Rinder und Schafe. Weil sich die Viren durch die Luft verbreiten, werden ganze Regionen zu Sperrbezirken erklärt. Immer wird die ganze Herde getötet. Notimpfungen können den Ausbruch der Seuche nur verlangsamen, nicht verhindern.
Es bedarf einer Genehmigung der Europäischen Union. Das halte ich für ein zu langes Verfahren. Wenn ein Fall auftritt, werde ich sofort die Impfung beginnen, um eine Verbreitung des Virus zu vermeiden.
Flughafen Bremen. Wie hier werden bundesweit Reisenden aus Großbritannien Fleisch, Wurst und Käseprodukte abgenommen. Experten gehen davon aus, dass das Virus in England durch Lebensmittel aus Asien eingeschleppt wurde.
Erstmals seit Jahren ist in Deutschland wieder Rindertuberkulose aufgetreten. Alle 140 Tiere eines Hofes im bayerischen Landkreis Ebersberg wurden getötet. Mehr als die Hälfte des Bestands war nach Angaben des Landratsamts infiziert. Die Krankheit war aber noch nicht ausgebrochen. Rinder-TBC kann durch Rohmilch auf Menschen übertragen werden. Deshalb wurden 5 Familien, die von dem Hof Milch bezogen hatten, derzeit untersucht. Bei der Bauernfamilie wurde keine Infektion festgestellt. Im Zuge der BSE-Bekämpfung hat heute die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung die umstrittene Tötung und Vernichtung von 400.000 Rindern ausgeschrieben. Bis zum 20. März soll entschieden werden, welche Schlachthöfe die Aufträge bekommen. Nach dem Ende der USA-Reise von Außenminister Fischer versuchen die Bündnisgrünen, den Streit um seine Äußerungen zu den Angriffen auf Irak auszuräumen. Parteichef Kuhn und parteiinterne Kritiker trafen in Berlin mit Fischer zu einem vertraulichen Gespräch zusammen. Der Außenminister hatte sich in Washington zurückhaltend zu den Angriffen auf Ziele im Irak geäußert und damit in seiner Partei teils heftige Kritik auf sich gezogen.
Der Bundeskanzler versuchte heute die ständige Diskussion beim grünen Koalitionspartner um seinen Außenminister mit einem Machtwort zu beenden.
Das ist doch ein Sturm im Wasserglas, die Kritik an Fischer von seiner eigenen Partei. Sie ist unbegründet, das ist deutlich gemacht worden und deswegen Ende der Debatte.
Doch die Grünen dachten nicht daran, diesem Kanzlerwort zu folgen. Nach Joschka Fischers Rückkehr Vorfahrt seiner parteiinternen Kritiker im Außenministerium zu einem Krisengespräch. Kameras waren dabei unerwünscht. Nach über einer Stunde war klar, die Partei und der Außenminister haben sich konkret nur verständigen können, bei Konfliktfällen früher miteinander zu reden. Ansonsten blieb es in der Frage der amerikanischen Bombenangriffe auf irakische Ziele bei den unterschiedlichen Positionen.
Ich wüsste nicht, was sich da verändert hat. Der Sache gibt's nichts Neues.
Der Parteichef betonte, die Grünen stünden dennoch weiter hinter Fischer. Aber er musste einräumen, dass der Minister in der Regierung auch andere Positionen vertritt als die Partei.
Wir sind uns vor allem darin einig geworden, dass die Partei natürlich die Skepsis über die Bombardierungen trägt und auch zum Ausdruck bringt, dass aber andererseits die Regierung und der deutsche Außenminister ganz klar in Gesprächen mit den USA auf eine politische Lösung dringt.
Einen Riss zwischen Fischer und der Partei gebe es deshalb nicht.
Die Grünen-Parteispitze versucht, den Konflikt mit dem Außenminister zu entschärfen. Aber angesichts neuer amerikanischer Bombenangriffe wird es sehr schwer fallen, auch die Parteibasis auf diese Linie festzulegen.
Die USA und Großbritannien wollen gemeinsam schärfer gegen den Irak vorgehen. Vor einem Treffen im amerikanischen Camp David bekräftigten US-Präsident Bush und Großbritanniens Premierminister Blair ihre Haltung. Der Irak dürfe keine Massenvernichtungswaffen herstellen. Bush forderte, die Sanktionen gegen Bagdad stärker am irakischen Rüstungsprogramm auszurichten.
Antrittsbesuch in Washington. Der britische Premierminister Tony Blair ist mit seiner Frau Cherie in der amerikanischen Hauptstadt angekommen, wo er zur Stunde mit Präsident George W. Bush auf dessen Landsitz Camp David zusammentrifft. Vizepräsident Dick Cheney war gegen Mittag sein erster Gesprächspartner. Blair will mit seinem Besuch die traditionell besonderen Beziehungen zwischen Großbritannien und den USA unterstreichen. Bei den Konsultationen steht die Irak-Frage im Mittelpunkt. Saddam Hussein will immer noch nukleare, biologische und chemische Massenvernichtungsmittel entwickeln. Wir müssen ihn stoppen, egal, was wir dafür tun müssen. Die Einhaltung der Flugverbotszone, wo unsere Flugzeuge engagiert sind, ist dabei ein wichtiger Aspekt. In seiner ersten Pressekonferenz im Weißen Haus teilte Präsident Bush diese harte Linie. Wir tolerieren das nicht, wenn Hussein Massenvernichtungsmittel entwickelt. Wir werden ihm sagen, er soll seine Nachbarn in Ruhe lassen. Die Sanktionen gegen den Irak sind löcherig wie ein Schweizer Käse. Das heißt, sie sind nicht besonders effektiv. Bush drohte auch mit Konsequenzen. Einzelheiten will er mit dem britischen Premierminister heute besprechen.
Der Zeitpunkt des Besuchs von Tony Blair in Washington ist klug gewählt. Präsident Bush und er demonstrieren Stärke und Einigkeit in der Irak-Frage. Entweder Saddam Hussein gibt nach oder die Bombardierungen gehen weiter. Das ist die Botschaft. Von einer politischen Lösung wie beim Besuch von Bundesaußenminister Fischer vor 2 Tagen ist plötzlich allenfalls am Rande die Rede.
Russland hat heute im Süden des Landes das erste neue Kernkraftwerk seit dem Ende der Sowjetunion in Betrieb genommen. Die Bauarbeiten hatten bereits vor mehr als 20 Jahren begonnen, waren aber nach der Katastrophe von Tschernobyl für Jahre unterbrochen worden. Erst 1999 stellte die Regierung wegen chronischen Strommangels Geld für die Fertigstellung zur Verfügung. Umweltschützer kritisieren, dass das Kraftwerk zu nah an einem großen Staudamm und in erdbebengefährdetem Gebiet liege.
Der Haupttäter im Prozess um den Mord an einem 51-jährigen Obdachlosen in Albig auf der Insel Usedom ist heute zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Rechtsextreme hatte zusammen mit 3 Komplizen im Juli 2000 das Opfer mit Schlägen und Tritten zu Tode gequält. Ein psychiatrischer Gutachter hatte weitgehende Schuldfähigkeit trotz hochgradiger Alkoholisierung bescheinigt. Die 3 Mittäter waren bereits am 2. Februar zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.
Der Preisauftrieb hat sich im Februar offenbar beschleunigt. Die Verbraucherpreise stiegen nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes um 2,6%, verglichen mit dem Stand vor 12 Monaten. Das ist der stärkste Anstieg seit Ende 1994. Im Januar hatte die Teuerung noch bei 2,4% gelegen. Als Preistreiber gelten vor allem Benzin- und Tabakwaren sowie die BSE-Krise. Bundesumweltminister Trittin will der zunehmenden Klimaerwärmung stärker entgegenwirken. Bei der Vorstellung des neuen Umweltberichts forderte er unter anderem, dass die Energiekonzerne ihre Kraftwerke zügig modernisieren, um den Ausstoß von Kohlendioxid weiter zu verringern. Lärm und Verkehr würden nach wie vor wachsen, warnte Trittin. Die Qualität von Luft und Wasser sei dagegen besser geworden.
Bei einem Lawinenabgang im Tiroler Ötztal ist eine 4-köpfige deutsche Familie ums Leben gekommen. Die Eltern und ihre 2 Kinder wurden in ihrem Auto von den Schneemassen erdrückt. Die beiden Insassen eines 2. Fahrzeuges konnten sich unverletzt retten. Der Einsatz von mehr als 100 Helfern wurde am Nachmittag abgebrochen, da Metalldetektoren keine Hinweise auf weitere verschüttete Fahrzeuge gaben. In vielen Teilen Deutschlands hat der erneute Wintereinbruch zum Verkehrschaos geführt. Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn 4 bei Chemnitz sind 58 Fahrzeuge ineinander gerast. Mehrere Menschen wurden verletzt, einer schwer. Auf der gleichen Autobahn in der Nähe von Dresden kam es zu einem schweren Unfall mit 7 Verletzten. Ein Reisebus war umgekippt. Auch auf der A7 in Niedersachsen und Schleswig-Holstein kam es zu Massenunfällen mit insgesamt 100 Fahrzeugen.
Ralf Rangnick ist nicht mehr Trainer des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Nachdem die Mannschaft gestern Abend aus dem UEFA-Pokal ausgeschieden war, trennten sich heute Morgen Rangnick und der Verein voneinander. Als Nachfolger wird Felix Magath gehandelt, mit dem die Stuttgarter bereits am Nachmittag Gespräche führten. Magath war kürzlich bei Eintracht Frankfurt entlassen worden.
Rollentausch auf dem Siegerpodest. Weltmeister auf der kleinen Schanze in Lahti wurde der kleine Pole Adam Malisch vor dem großen Sieger von der Großschanze Martin Schmidt aus Tannheim. Bei minus 22 Grad und drehendem Wind hatte Martin Schmidt im ersten Durchgang 91,5 Meter vorgelegt. Das war die Führung und ein Vorsprung von 2 Metern bzw. 6 Punkten gegenüber Malisch. Doch im Finale konterte der Pole ebenso überzeugend wie Schmidt 4 Tage zuvor bei der ersten WM-Entscheidung. 98,5 Meter, 8,5 Meter weiter als Schmidt, erfolgreiche Revanche im Zweikampf der Überflieger. Enttäuschend 16. Herr, 28. Löffler, 36. Hannawald.
Ich habe, denke ich, 2 ordentliche Sprünge gemacht. Leider hat zum zweiten nicht ganz gereicht, aber ich denke, der Adam Malisch hat halt verdient gewonnen.
2. Entscheidung, 2. Doppelschlag von Malisch und Schmidt. Favorit Finnland ging leer aus.
Die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 24. Februar.
Die Lawinengefahr in den Alpen bleibt weiter bestehen. Bis morgen Abend sollen 80 cm Neuschnee fallen. Polare Schneeluft und ein Tief, das von der Nordsee auf die Alpen zusteuert, sorgen dafür, dass es auch weiterhin winterlich bleibt. Nach Mitternacht werden die Wolken im Westen dichter. Zwischen Emsland und Bayern fällt zeitweise Schnee, am Rhein Regen. Am Tag konzentrieren sich die meisten Schneeflocken auf den Westen, den Südwesten, die Alpen und das Alpenvorland. Im Norden lockern die Wolken auf. Der Wind wird schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Am Meer wird ein mäßiger Südwestwind. Die Nacht wird überall frostig kalt. In der Lüneburger Heide wird es am kältesten mit minus 9 Grad. Am Tag herrscht oberhalb von 300 Metern Dauerfrost. Auch im Osten bleiben die Werte unter dem Gefrierpunkt. An Main und Oberrhein 4 Grad plus. Die Aussichten. Wir müssen uns auf ein kaltes Wochenende und auf sehr kalte, frostige Nächte einstellen. Am Sonntag und am Rosenmontag lassen die Schneefälle südlich des Alpenvorlands nach. Am Faschingsdienstag nehmen sie wieder zu.